liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hindersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Karamurova vorlesen will. Dies ist der letzte Teil des siebten Kapitels Sahas Sage. Saha nahm die schwarze Scheibe in die Hand. Sie war erstaunlich leicht und ungefähr so breit und hoch wie sein eigener Unterarm und holte den Schlüssel wieder aus der Gürteltasche, probierte ihn neugierig aus. Er passte perfekt in die Aussparung und es geschah etwas vollkommen Merkwürdiges und Unerwartetes. Die schwarze Scheibe erwachte zum Leben. Zuerst leuchtete ein grünes Licht am Rahmen, dann hellte sich das Glas auf und zeigte wie durch ein kleines Fenster einen Ausblick auf eine sanfte Wiesenlandschaft, einen Hügel, auf dem lange Gräser und gelbe Blüten im Wind schwankten. Der Himmel, über den gemächlich ein paar Wolken trieben, war makellos und tiefblau. Nur, dass es eben keine Welt war, die Streif hinter der Scheibe sah, sondern eine in ihr. Was war das für ein Vorgängerzauber? Doch das Bild, das er sah, war so lebendig und plastisch, dass er vergeblich versuchte, durch den Rahmen hindurch in das Trugbild zu greifen und beinahe die Würze ihrer Luft zu atmen vermeinte. Der Anblick erinnerte ihn an die Lichtungen im Wald von Yggdras und nahm ihn gefangen. Er hatte Heimweh und fragte sich, ob es ihm auf irgendeine Weise gelingen konnte, die friedliche Welt hinter der fingerdünnen Glasscheibe zu erreichen. Von der Seite trat nun eine Gestalt auf die Wiese und näherte sich langsam. Es war eine schlanke Frau mit streng geschnittenen kurzen und braunen Haaren. Sie trug einen gegürteten weißen Umhang, der ihr ein mönchshaftes Aussehen verlieh. Sie sah Streif vollkommen ausdruckslos in die Augen. Ihm war sofort klar, dass dies nur ein Trugbild und kein lebendiger Mensch war, der aus der Scheibe zu ihm herausblickte. »Ich gratuliere dir, Mann mit den vielen Namen. Streif Gerisbar, den die Zwerge Fenrir Ulf nennen«, sagte sie plötzlich mit viel Spott in der Stimme. Streif ließ vor Schreck beinahe die Scheibe, mit der er die fremde Welt der Frau erblicken konnte, fallen. »Sardon, bist du das?« stöhnte er. »Ich hab dich doch getötet.« Die Frau lachte laut und das bewegungslose und starre Gesicht verwandelte sich kurz in eine hässliche Fratze. Gerade dieser bleiche, verzerrte Ausdruck, der nicht zu der weichen und hohen Stimme passte, machte Streif noch einmal deutlich, dass es keine echte Frau war, die ihm diese magische Scheibe zeigte, nachdem er sie mit seinem Schlüsselgeist zum Leben erweckt hatte, sondern eine erneute Larve für Sardons Seele. Sah Streif nun vielleicht ein Abbild des echten Sardon? Sein Avatar hatte vorhin gesagt, er wäre einmal eine Frau gewesen. Hat es im Leben so ausgesehen? »Du kannst mich nicht töten, Krieger des Baums«, fuhr Sardon fort, nachdem sie sich beruhigt hatte. »Ich bin nur noch ein Flaschengeist, ein in die Maschinen des Fial eingesperrter Djinn, dessen Gedanken sein Marit Inet in seinen Nerven, Netzen und Datenbanken am Leben erhält. Und weil du meinen Avatar zerstört hast, kann ich nur noch auf diese Weise mit dir in Verbindung treten. Immerhin siehst du mich nun so, wie ich einst war, als ich Fayaba und meinen Bruder an meinen einzigen Herrn verriet.« Inet, den Meister aller Niedertracht, des Verrats und der Lüge, gibt es wirklich? Der große Bruder der Bosheit ist nicht nur eine Sage? Fragte Streif fassungslos. Er hatte die Geschichten über den Dämonengott Inet bisher für ein Ammenmärchen gehalten, eine in den zivilisierten überlebenden Landen längst vergessene grausame Götze aus dem alten Oberone-Kult, mit dem höchstens noch die Barbaren des Nordens ihre Kinder erschrecken konnten. »Selbstverständlich gibt es das eisige Ungeheuer, und es ist noch immer so lebendig wie du und ich, wobei ich, naja. Inet jedenfalls, der Verräter, ist schuld am Untergang der Vorgänger, und selbst Baruch konnte ihn nur für eine gewisse Zeit aufhalten und nicht vollkommen vernichten.« Die Frauengestalt, die Sardon für Streif angenommen hatte, warf einen Blick zurück auf die saftige Wiese im Hintergrund des Bildes, als würde sie jederzeit das Auftauchen eines Dritten erwarten. »Ich habe Inet mit Hilfe einer Feuerwand für den Moment von unserem Gespräch ausgeschlossen, aber meine Hüterroutinen werden ihm nicht lange standhalten können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er deine Anwesenheit bemerkt. Die Frau wandte sich wieder zu Strife und ihre Stimme klang jetzt drängend. Du hast zwar meinen Avatar vernichtet, bist aber doch in den Besitz von Baruchs Schlüssel gelangt. Das war zwar von mir nicht so beabsichtigt, aber allein das Ergebnis zählt. Der Schlüssel ist für den Augenblick in Sicherheit. Höre mir genau zu. Mit ihm hast du dir eine schwere Bürde auferlegt. Der Schlüssel ist die Seuche, die den Herrn der Lüge überwinden kann. Er ist die Hoffnung für unsere Welt. Er allein kann ihn nicht noch aufhalten und der böse Gott würde alles tun, um ihn in seine Hände zu bekommen. Inet muss zerstört werden, sonst wird er mit Hilfe des schwarzen Mani die Welt verbrennen. Noch lebt sein alter Widersacher Oberone, der Herr der Wälder und des Getiers darinnen. Du musst ihn finden und wecken. Die Johannisnacht ist bald vorüber und er allein wird wissen, was zu tun ist, um Inet aufzuhalten. Auf dem Schlüssel befinden sich die Aufzeichnungen und Bücher von Baruch bewahrt. Hoffentlich sind die Daten in der langen Zeit nicht sehr beschädigt worden. Du musst sie Oberone geben, verstehst du? Er ist in Pars. Strife begriff überhaupt nichts. Was verlangte Sadon da von ihm? Niemand kann nach Pars, widersprach er. Die alte Hauptstadt der Vorgänger liegt in den jenseitigen Landen, weit westlich von Yggdras. Dorthin führt kein Weg. Dort kann man nur den Tod finden. Jetzt tauchte wieder ein Lächeln auf den schmalen, verkniffenen Lippen der Frau auf, die sich Sadon nannte. Aber es gibt immer einen Weg. Man muss ihn nur finden. Aber ich sehe schon, du bist noch nicht überzeugt. Dann werde ich dir etwas zeigen, das du hoffentlich nicht vergisst. Sadon und die traumhafte Landschaft auf der Scheibe verschwanden und machten albtraumhaften Bildern Platz, die ganz offensichtlich den Untergang der Vorgänger zeigten. Strife sah Erdbeben, die so gewaltig waren, dass sie ganze Gebirge aufwarfen und die Erde wie eine Eierschale platzen ließ, aus der glühendes Gestein giftiger Dampf und meilenhohe Flammenzungen drangen. Überall waren Zerstörung, Explosionen, Krieg, Feuer. Der Tod erntete allgegenwärtig und reich. Er worfelte die Menschen wie Weizenspreu. Gigantische Städte, die ihre wunderschönen, schlanken Häuser wie erhobene Finger in unglaubliche Höhen streckten, wurden Opfer von Flammen und die Vorgänger starben wie Fliegen. Schließlich rollte eine himmelhohe Welle heran und begrub die Welt der stolzen ersten Menschheit unter sich. Schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, tauchte Sadons verhärmtes Gesicht wieder auf. Er zeigte weiterhin keine Regung auf ihrem eingefrorenen Antlitz, aber eine einzelne Träne rann ihr die Wange hinab. Milliarden und Abermilliarden Menschen starben am ersten Tag nach dem Sturz des bleichen Mani und der dadurch ausgelösten Flutwelle des großen Ozeans, und dies war nur der Anfang. Allein die Landstriche, die er heute die überlebenden Lande nennt, überstanden die Katastrophe, doch auch dort waren die Zerstörungen gewaltig und ihre Opfer ungezählt. Seit damals sind gut 3000 Jahre vergangen und viele Wunden haben sich geschlossen. Aber Inet, der dies alles verursachte, harrt in seinem Kerker aus Eis auf den Tag der Rückkehr des schwarzen Mani. Solange sein flammender Turm auf Kap Marilona leuchtet, wird er weiterhin den Weltenbrand planen. Er wartet geduldig auf seine Gelegenheit, auch noch den Rest der Menschheit auszurotten, denn dies ist der Auftrag, den ihm seine Herren, deren Knochen längst zu Staub geworden sind, eingeflüstert haben. Selbst wenn es bis zum Erscheinen Manis noch lange ist, wird es so geschehen, wenn nicht Oberone mit Baruchs Schmetterling fliegt. Die Last und die Aufgabe, dies zu verhindern, liegt nun auf deinen Schultern. Wenn du mir noch nie mehr nicht glaubst, dann lies die Bücher des Baruch und du wirst alles verstehen. Sadon sah sich erneut um. Jetzt flieh! Renne! Ich kann dich nicht länger verbergen. Die Deltas sind dir inzwischen auf die Pferde gekommen und auch Ines Blick ruht jetzt auf dem Fialto Dusk. Die Scheibe färbte sich schwarz. Von allen Seiten waren mit einmal seltsame Geräusche zu hören, als würden gleichzeitig hunderte von Fingernägeln an den Wänden kratzen. Strife sprang auf. Dann zog er den Schlüsseldolch heraus und steckte ihn eilig zurück in die Gürteltasche. In der Nähe der Rückwand des großen Lagerraums klappten plötzlich mehrere Luken an der Decke auf und aus ihnen quollen rattengroße, rechteckige Goleme, die sich wie Spinnen auf spitzen Nadelbeinchen bewegten und in Rudeln in alle Richtungen ausströmten. Das mussten die Deltas sein, von denen Sadon eben gesprochen hatte, tierhafte Maschinenwesen, die unter Inets Befehl standen. Immer mehr von ihnen kletterten mit hektisch klickenden Gliedmaßen aus den Öffnungen und bewegten sich wie schwarze Heuschreckenschwärme auf Strifes Standort zu. Fasziniert fragte er sich, was ihre Aufgabe war. Im Augenblick schien ihm keine Gefahr von ihnen auszugehen. Doch dann verlor der Vorderste der Delta seinen Halt an der Decke, fiel und landete auf Strives Schulter. Augenblicklich bohrte sich seine nadeldünnen Füßchen mühelos durch den wattierten Wams und durch seine Haut. Panisch schlug Strife den kleinen Golem mit der Hand weg, und als dieser auf dem Boden auf dem Rücken lag und hilflos mit seinen Beinchen zappelte, schlug er zur Sicherheit mit der Hand der schwarzen Scheibe zu, die er noch immer in der Hand hielt. Sie zerbrach dabei und auch der Delta rührte sich nicht mehr. Dafür begannen die anderen einen ohrenbetäubenden Lärm. Sie stoppten, wippten mit ihren kleinen Körpern auf der Stelle auf und ab und begannen wie aufgeregte Mäuse zu fiepen. Der Schock über die brutale Zerstörung eines der ihren ließ sie zögern. Alle, auch die Deltas, die bisher in eine andere Richtung unterwegs gewesen waren, wandten sich nun allerdings zu ihm. Sie richteten ihre vorderen Beinchen wie Waffen in die Höhe, mit einem gemeinsamen Aufschrei nahmen sie den Marsch wieder auf und bewegten sich auf den Krieger zu, der den nutzlosen und zerbrochenen Rahmen fallen ließ. Bevor sie ihn wie eine Flut überschwemmten und mit ihren scharfen Gliedmaßen zerrissen, blieb Strife nur die Flucht. Gegen solch eine Übermacht, die er erst durch seine Tat auf sich aufmerksam gemacht hatte, besaß er, unbewaffnet, erschöpft und verletzt wie er war, nicht die geringste Chance. Deshalb schlängelte er sich zwischen den Tischen und Gerätschaften hindurch und versuchte dabei so viel Staub wie nur möglich aufzuwirbeln und die Deltas, die offenbar auf Bewegungen reagierten, zu verwirren. Sein Ziel war ein offener Durchgang im Hintergrund der Abstellkammer. Doch die Tiergoleme waren flinker als er. Sie flitzten nicht nur der Schwerkraft trotzend über die Decke auf ihn zu, sondern begannen auch von den Seiten ihm den Weg abzuschneiden. Sie waren inzwischen so zahlreich, dass es aussah, als wären die Wände selbst lebendig geworden und machten Jagd auf ihn. Schnell schmolz sein kleiner Vorsprung dahin. Doch es gelang ihm gerade noch mit einem kühnen Sprung durch den Durchgang der Einkesselung zu entkommen und er stolperte in eine Röhre, in der nicht automatisch das Licht anging. Schnell schluckte ihn die Finsternis und er stieß sich den Fuß an einem unsichtbaren, harten Gegenstand, den er nicht sehen konnte. Er fluchte und tastete sich weiter voran in die Schwärze vor ihm. Sie rettete ihn vor den Deltas. Wie er richtig erkannt hatte, benötigten sie Licht, um sich zurechtzufinden, und hielten deshalb an dem Durchgang an und verfolgten ihn nicht weiter. Sie stießen zwar verärgert wirkend ihr Pfeifen aus und auch ihre Füßchen kratzten auf dem Metall der Wände, aber sie wagten es nicht, den finsteren Gang zu betreten. Hatte er sie so einfach abgeschüttelt? Strife sah zurück zu dem schon weit entfernten Lichtfleck des Ausgangs. In diesem Moment spürte er, dass er nicht allein in der Röhre stand. Jemand war bei ihm. Seine Nackenhaare sträubten sich. »Strife«, eine Stimme flüsterte seinen Namen, »ich kenne dich jetzt.« Die Stimme schien von einer Person zu stammen, die direkt neben dem jungen Krieger stand und sich wegen ihrer Größe zu ihm herabbeugte. Er spürte sogar einen eisigen Atem auf seiner Wange. Erschrocken fuchtelte Strife mit den Armen, als würde ihn eine blindwütige, blutdürstige Pferdebremse umschwirren. Er rannte um sich schlagend eilig ein paar Schritte tiefer hinein in die Düsternis der Tunnelröhre. Doch vergebens. Die körperlose Stimme blieb bei ihm, ganz nah an seinem Ohr. »Bürger Strife«, wisperte sie nun mit einschmeichelndem, drängendem Ton, »geh auf keinen Fall weiter, du wirst dich verirren und in der Dunkelheit verdursten.« Die Präsenz des Geistes war atemberaubend und zwingend, doch Strife schüttelte den Kopf. So leicht war er nicht zu übertölpeln. Er hätte nicht zu sagen vermocht, ob eine Frau oder ein Mann mit ihm sprach, doch er war sich ziemlich sicher, dass dies nicht Sadons Stimme war. »Geh zurück ans Licht. Meine Goleme werden dir helfen. Ich habe sie geschickt, um dich zu retten. Dein Leben ist mir wertvoll, denn ich habe Großes mit dir vor. Du sollst meine Stimme auf Erden sein.« »Inet«, flüsterte Strife, und sein Mund war so trocken, dass er die zwei kurzen Silben des Namens des Verführers kaum über die Lippen brachte. Das Angebot des alten Götzen war verlockend, aber er würde den süßen Schmeicheleien dieses Ungeheuers widerstehen. Er war der Fenrir Ulf, der Krieger des Baums und immun gegen die Einflüsterungen eines gefallenen Gottes der Vorgänger. »Inet«, wiederholte er ungläubig und fragte sich, ob dieses Gespenst des absolut Bösen, dessen Wirken ihm gerade Sadon so eindrücklich vor Augen geführt hatte, dass die Welt beinahe zerstört hatte und noch immer nach tausenden von Jahren ihren endgültigen Untergang plante, tatsächlich mit ihm in der Dunkelheit stand oder nur eine Wahnvorstellung seiner überreizten Nerven war. Er lauschte angeschränkt, konnte nichts weiter hören und das erschreckte ihn noch mehr als die körperlose Stimme, die plötzlich neben sein Ohr aufgetaucht war. Auch von den Deltas war nichts mehr zu hören. Allein ein beständiges Zischen wie von einem undichten Dampfventil, und von dem er nicht wusste, ob er es sich tatsächlich hörte oder nur einbildete, drang als einziger Laut zu ihm. »Nein, Enid, ich kehre nicht um«, sagte der einsame Mann in der Finsternis. Er sprach so laut und fest, wie ihm möglich war, denn er wollte sich selbst überzeugen. »Dort hinten im Licht wartet nur der Tod auf mich. Mag sein, dass vor mir in der Dunkelheit noch Schlimmeres lauert, aber ich werde mein Glück lieber dort als mit dir versuchen.« Er bekam keine Antwort. Nur das Echo seiner eigenen Stimme wurde von den Wänden zurückgeworfen. Da ballte Streif seine Hände zu Fäusten und schritt langsam hinein in die ewige Nacht der tausend Gänge und Hallen unter dem Fial to Dusk. Er sah kein einziges Mal zurück. Ein Krieger hatte den Felsen des Todes betreten und ein müder, grauer Mann würde lange Zeit später wieder von ihm ausgespuckt werden. Plötzlich war dann doch noch einmal die furchterregende Stimme Enids in Strifes Rücken zu hören. »Wir werden uns wieder begegnen, Strife. Zeit bedeutet mir nichts. Du besitzt, was mir gehört. Ich werde es mir holen. Dann werde ich meinen Auftrag erfüllen und endlich ruhen können.« »Nur raus hier, raus hier«, dachte Strife und rannte vor der Stimme Enids davon. Er presste dabei die Hände gegen die Ohren, um sie nicht weiter hören zu müssen. Endgültig wurde er von der Finsternis des langen Tunnels verschluckt, von dem er hoffte, er würde ihn wieder an die Oberfläche führen. Doch das Schicksal hatte noch den einen oder anderen Streich für ihn vorbereitet. Deshalb führte ihn dieser stählerne Gang zwar weit weg von Enid und Sardons Reich zu einem schier bodenlosen kreisrunden Schacht, an dessen Rand eine metallene Leiter befestigt war. Aber es gab nur einen Weg und er führte hinab, immer tiefer hinab, in die Gebeine der Erde. Und so begann für Strife die Reise durch die Nacht. Viele Monate sollten vergehen, bis er wieder unterhalb des höchsten Berges der überlebenden Lande schmutzig, krank und zum Skelett abgemagert auf allen Vieren aus einer Höhle kroch. Trotz des Schattens, den die Wendspitze auf die Ebene zu ihren Füßen warf, brauchte er viele Stunden, bis er seinen an die Schwärze des Untergrunds gewöhnten Blick ungeschützt über das liebliche Tal schweifen lassen konnte. Hier wurde von ihm bereits einige Wochen später die erste der Klosterburgen der Gemeinschaft der leidenden Gene gegründet werden, um ihnen jetzt Plan, die Welt zu zerstören, aufzuhalten. Diese Mönchsfeste nennen wir heute das hohe und einzigartige Italmar, jene einzigartige, durchscheinende Burg des Glaubens, diesen Diamanten unter den Städten des Kirchenstaats, in dem sogar die Pflastersteine aus Quarzglas gegossen sind, damit das Licht der Wahrheit ungehindert in ihre Straßen fallen kann. 40x40 Abenteuer hatte Strife im Untergrund erlebt und war bei Dingen und Wesen begegnet, die sogar für ein Märchen zu unglaubwürdig sind. Oft hatte ihm nur Sardons Schlüsseldolch aus einer Misere geholfen. Und schließlich begegnete der späte Erzabbas Strife in seiner Reise durch die Nacht auch noch einmal dem fürchterlichen Enid, wie es dieser vorhergesagt hatte. Aber wie sagen die Erzähler Karokoras am Ende ihrer Sagen? Dies ist eine andere Geschichte und sie soll an einem anderen Tag erzählt werden. Saha verbeugte sich. Ein anerkennender, aber nicht allzu lauter und auch nicht ausdauernder Applaus begleitete seinen Abschied von der Bühne. Der junge Erzähler mochte sich mehr erwartet haben, denn er schüttelte nachdenklich den Kopf und kehrte auch nicht mehr für eine Zugabe auf die gesalzenen Bretter der Bühne zurück. Ömer, der den Eindruck erweckte, dass er während des Vortrags eingeschlafen war, durch seine Maske war das unmöglich auszumachen, schreckte mit den letzten Worten des Saha wie von einer Südtarantel gestochen in die Höhe und sah sich aufgeregt um. Doch hatte sich sofort wieder im Griff, als er die Blicke auf sich lasten fühle, mit denen er von den gekrönten Häuptern an seiner Seite spöttisch beobachtet wurde. Er breitete die Arme aus. »Wir danken unserem Gast aus dem fernen Nordlanden für seine spannend erzählten Geschichten, die uns allen einen ausgesprochen interessanten Einblick in die Gedankenwelt der Menschen, die jenseits der Wüste leben, gewährt hat. Nun, der Abend ist noch jung, deshalb soll jetzt auch endlich der bescheidene Anteil Karakoras zur Kultur des Geschichtenerzählens folgen und auf diesen Brettern zum Vortrag gelangen. Begrüßen wir nun Alis, den Honigzünnigen, mit dem ehrfürchtigen Schweigen, das er verdient«, sagte der Wesir und setzte sich mit einem raschen Seitenblick auf den Namenlosen wieder. Dieser nickte gnädig und flüsterte Miladi ein paar Wörter zu, die die schöne Frau aus den Oststädten mit ihrem glockenhellen, verheißungsvollen Lachen quittierte, das alle Männerherzen in ihrer Nähe in Verzückung versetzte und schneller schlagen ließ. Ihr Lachen unterbrach die ehrfürchtige Ruhe des Saales, an die sich die Vielzahl der Gäste, Bediensteten und Wachen hielt. Falls dieser forcierte und wohl auch absichtliche Affront der Botschafterin Alice missfiel, ließ er sich jedenfalls nichts davon anmerken. Einsam, winzig und zerbrechlich wirkte er auf seinen Enkel, der in der Höhe neben Jules halb hinter einem Vorhang verborgen saß und den Auftritt durch einen Schlitz in dem Stoff beobachtete. »Enfin, da hat dieser fremde Erzähler doch ein wenig daneben gegriffen«, flüsterte ihm der Meisterdieb zu. »Seine Sage, die ich übrigens schon 1000 Mal gehört habe, ist leidlich spannend, aber doch nicht etwas, das man anlässlich eines Galadinners hören will. Bewahre, blutrünstige Wölfe, lebende Leichen und grausame Goleme, die können einem doch ganz schön auf den Magen schlagen. Je t'apprends, das passt in eine Spelunke in der Provinz, aber doch nicht die Ehre an den Hof des Namenlosen. Ich frage mich, für wen er die erzählt hat. Vielleicht hatte er ja eine Verabredung mit Ömer, eine scheußliche Geschichte zu erzählen, damit sich der alte Geizhals den Gang mit dem Hauptgericht sparen kann. Je me demande si, si, si. Jules beendete seinen Satz nicht. Er starrte für einen Moment gedankenverloren in die Leere. Dann legte er seine Hand auf Selins Schulter. Der hatte nur Augen für seinen Großvater, der so verloren dort unten vor den mächtigsten Männern der Welt stand und sich und die ganze Familie wegen einer seltsamen Karte in Lebensgefahr brachte. Einer Karte, die für Selin nicht mehr als ein Hirngespinst war. Einen Weg sollte sie zeigen, quer durch die Felder des ewigen Krieges, auf denen jeder Fußbreit Boden ungezählte Male von gewaltigen, stählernen Armeen durchpflügt und zu Staub zermahlen worden war, wo hinter jeder Sanddüne der Tod ein anderes seiner 1000 Gesichter zeigte, hinüber auf die andere Seite nach der legendären Stadt Paradise, dem Ort des Friedens, den es allein in der Einbildung eines Narren geben konnte. Das war vollkommener Irrsinn. Nicht zum ersten Mal fragte sich Selin, ob der Alte und sein Freund Muha wirklich an dieses Ammenmärchen glaubten oder vielleicht doch etwas ganz anderes dahinter steckte, sie einen komplizierten Plan ausgetüftelt hatten, den er nicht begriff. Auch wenn er sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, was das sein mochte. Jules unterbrach seine Gedanken. »Mach dich bereit, Selin. Wir hören nur noch den Anfang des Märchens deines Großvaters an. Dann sollten wir gehen und uns die inneren Gemächer des Palastes nähern, damit wir uns später in den ersten Verwirrungen des Aufruhrs hineinschleichen können. Hast du verstanden?« Selin nickte abgelenkt. Er war neugierig, welches Märchen sein Großvater vortragen würde. Dies war der letzte Teil des 7. Kapitels Sahas Sage. Die Fortsetzung mit dem Beginn des 8. Kapitels Alis Märchen von der tapferen Lakshmi folgt nächsten Freitag. Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Karukura und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel als E-Book und Taschenbuch oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens erhältlich.